Also während meiner Predigt, wenn Sie möchten, dürfen Sie auch, vielleicht nicht hey, aber Amen oder Halleluja sagen. Das ist auch immer wieder gut zu reagieren, was ich dann gehört habe. Das wären nochmals die Worte gewesen, die beim Chorus, den Claudio gespielt hat, als Hintergrund war. Ich liebe Geschichten, Geschichten, die das Leben schrieb. Das heißt, heute sagt man ja nicht mehr Lebensgeschichten, heute spricht man von Biografien. Ich liebe Biografien, wie etwas, was René erzählt hat, in denen die Spuren Gottes zu sehen sind oder waren. Im fünften Evangelium, Entschuldigung, die Apostelgeschichte, da lesen wir verschiedene Biografien, zum Beispiel von Stephanus. Er war der erste Diakon, kann ich sagen, christlicher Sozialarbeiter. Er wird uns in der Apostelgeschichte vorgestellt, und zwar sein Leben und über seinen Dienst schreibt Lukas Gottes wunderbare Gegenwart und Kraft waren bei Stephanus deutlich spürbar. Und er bewirkte Zeichen und Wunder unter der Bevölkerung. Dass er neben oder in seiner sozialen Tätigkeit auch bewusst auf Jesus Christus hinwies und von ihm erzählte, das war nicht allen genehm. Und die Folge war, dass er fälschlicherweise angeklagt wurde und dann auch vor Gericht gezerrt wurde. Dort konnte er sich verteidigen und er machte das, indem er Geschichten erzählte. Eine Geschichte nach der anderen aus der Vergangenheit. Er erzählte von Männern und Frauen, in denen Gott sichtbar gewirkt hatte, die Spuren hinterließen im Volk Israel. Und hier hören wir von dem Mann, den die meisten von Ihnen waren letztes Jahr ja auch hier, René und ich gepredigt hatten über Josef. Und ich möchte diesen Text, wir finden ihn in der Apostelgeschichte 7, möchte ich diesen Abschnitt einer Verteidigungsrede, die über Josef spricht, vorlesen. Apostelgeschichte 7, Vers 9 und 10. Weil aber Jakobs Söhne auf ihren Bruder Josef neidisch waren, verkauften sie ihn als Sklaven nach Ägypten. Stand Josef bei und half ihm jedes Mal, wenn er in Not geriet. Er sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Josef aufmerksam wurde und ihm sein Vertrauen schenkte. Der Pharao war von Josefs Weisheit so beeindruckt, dass er ihm das höchste Regierungsamt Ägyptens anvertraute und ihn zum Verwalter aller königlichen Güter machte. Apostelgeschichte 7, Vers 9 und 10. Haben Sie bemerkt, dass da zwei Wörter fehlen? Können Sie sich vorstellen, ohne die, die eine Bibel vor sich haben, was da stehen könnte? Ich setze es hier jetzt rein. Aber Gott stand Josef bei. Ich möchte jetzt ganz kurz ein paar wichtige Momente aus dem Leben von Josef erwähnen. Ein Teil von Ihnen kennt diese Geschichte, ein Teil vielleicht ist es vielleicht neu oder gut eine kleine Repetition. Weil ich möchte damit Hoffnung wecken auf aber Gott. Und ich bin sicher, dass einiges davon auch in deinem Leben war oder ist. Wir lesen, dass die Brüder von Josef neidisch waren und sie warfen ihn, als sie Gelegenheit hatten, in eine Zisterne. Das muss schrecklich für Josef gewesen sein. Er hatte sicher Angst. Er war ja ein Teenager. Und als sie ihn dann später wieder raufholten aus dieser Zisterne, da dachte er, jetzt ist dieser schlechte Scherz vorbei. Aber wir kennen die Geschichte, dieser schlechte Scherz wurde böser. Die Brüder verkauften ihn an die Sklavenhändler, die gerade da vorbeikamen. Ganz sicher waren seine Hände gefesselt. Er wurde vielleicht noch ausgepeitscht und in einer Sprache angeschrien, die er nicht verstand. Und so wurde er nach Ägypten verschleppt oder gebracht, dort versteigert und an einen Mann namens Potiphar verkauft. Auch hier, er versteht die Sprache nicht, er kennt die Kultur nicht, er ist von seiner eigenen Familie verraten worden, von denen er eigentlich am meisten vertraut hat. Er ist von allem getrennt, das er versteht, das er kennt, das er liebt. Und Josef landet eben in diesem Haus des Potiphars. Und auch hier, du kennst vielleicht die Geschichte. Die Frau von Potiphar versucht ihn zu verführen. Und als Josef nicht mitmacht, lügt sie und behauptet, der junge Hebräer, den du mir ins Haus gebracht hast, der hat versucht, mich zu vergewaltigen. Ihr Mann, selbstverständlich, ist wütend und wirft Josef ins Gefängnis, wo er mehrere Jahre verbringt. Dort, wir lesen das weiter, deutet er die Träume von zwei Mitgefangenen, dem Mundschenk und dem Bäcker des Pharaos. Und der Mundschenk, der eigentlich versprochen hatte, ich werde dann an dich denken, hat ihn vergessen. Und Josef bleibt weiter in diesem Gefängnis. Das war die Biografie von Josef. Er wurde in Umstände hineingeworfen, auf die er keinen Einfluss hatte. Er erlebte eine Krise nach der anderen. Und doch erwähnt Stephanus hier aber Gott. Es ist eine Aussage, die auch Josef gemacht hatte. Ich werde nochmals darauf zurückkommen. Weil diese beiden Wörter, die können alles verändern. Die können Unmöglichkeiten in Möglichkeiten verändern oder verwandeln. Und sie machen bei Josef einen riesigen Unterschied. Er konnte sagen, aber Gott war bei mir. Seine Brüder hatten ihn verraten, sie haben ihn verkauft, aber Gott war bei ihm. Seine Chance für ein erfolgreiches Leben standen schlecht, als er ins Gefängnis geworfen wurde, dann noch unschuldig. Aber Gott, er konnte seine Träume nicht verwirklichen, seine eigenen. Und zwar jahrelang, aber Gott. Er konnte zwar die Träume der anderen deuten, doch sein Leben schien festgelegt. Das war in Stein gehauen. Aber Gott. So, ich komme noch weiter bei Josef. So ging es dann weiter. Wir lesen ganz am Schluss im ersten Buch Mose, wo wir übrigens diese Geschichte ja auch finden, dass als ihr Vater Jakob gestorben war, da denken alle Brüder, und zwar zu Recht, jetzt wo Papa weg ist, jetzt wird dann Josef sich an uns rächen, wie wir ihn in der Jugend Böses angetan haben. Und die Antwort von Josef habt keine Angst, ihr habt es böse mit mir gemeint, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Das kann man bis heute sehen. Wo der Teufel und seine Leute Böses tun, verwandelt Gott in Gutes. Vielleicht sitzt du heute jetzt hier und du kennst das auch, dieses Gefühl, diese Tatsache vom Verraten sein. Vielleicht von jemandem, den du am meisten vertraut hast. Vielleicht wurdest du auch in Umstände hineingeworfen, die du nicht mehr kontrollieren konntest. Vielleicht wurde deine persönliche Welt auf den Kopf gestellt und die Dinge sahen so hoffnungslos aus. Wenn es nicht diese beiden Worte geben würde, aber Gott. Wenn du und ich Gott aus unserer Lebensgleichung herausnehmen, dann werden die Umstände und die Dinge hoffnungslos. Aber wenn wir, du und ich, ihn mit einbeziehen, dann ändert sich's etwas. Jetzt wäre es eigentlich interessant zu hören, was ihr darüber denkt, wie ihr das seht oder was ihr dazu erlebt habt. Ich gehe weiter, weil ich frage, ist das einfach eine schöne Geschichte? Oder gibt es wirklich auch heute diese Aber-Gott-Erfahrung? Weil das hat mir seit ein paar Wochen immer wieder in meinem Kopf, habe ich darüber nachgedacht. Die haben es mir angetan. Aber Gott. Und darum habe ich alle Bibelverse gesucht in der Bibel über diese beiden Wörter oder über diese Aussage, aber Gott. Und siehe da, etwas, was ich noch gar nie bewusst wurde, auch der Vater von Josef, Jakob, hatte eine solche Aber-Gott-Erfahrung in seinem Leben. Und da habe ich mich gedacht, hat Jakob seinen 12 Söhnen und dann noch die Töchter, hat er ihnen von dieser Aber-Gott-Erfahrung auch erzählt? Hat er sie, und ich möchte da bewusst auch Josef darauf hinweisen, ermutigt, diese Lebensperspektive gezeigt? Jakob, der Vater von Josef, der hatte in seiner Jugend bei seinem Onkel Laban gearbeitet. Laban war sein Onkel, aber gleichzeitig ein betrügerischer Mann, Geschäftsmann. X-mal versuchte er, Jakob hereinzulegen, obwohl Josef eigentlich sein Schwiegersohn war. Er war mit Lea und mit Rahel verheiratet. Und schließlich sagt Gott zum Jakob, ich möchte, dass du wieder zurückgehst in dein Land, das Land deiner Väter, weil ich habe gesehen, was dir passiert ist. Und dann, was macht Jakob? Daraufhin ließ Jakob Rahel und Lea zu sich auf die Weide holen. Ich habe zuerst gedacht, warum hat er jetzt sie auf diese Weide gefragt? Ist es, weil er sie persönlich ansprechen wollte, ohne noch zusätzliche Ohren, die, ich meine, in einem Zelt hört man auch durch die Wände. Und er sagte zu ihnen, ich merke es an eurem Vater an, er ist nicht mehr so gut, auf mich zu sprechen wie früher. Aber der Gott meiner Väter hält zu mir. Ihr wisst selbst, wie ich für euren Vater gearbeitet habe, Trotzdem hat er mich betrogen und mir bestimmt 10-mal einen anderen Lohn gegeben, als wir vereinbart hatten. Aber Gott, das erlebte Jakob. Er war betrogen, er war belogen worden, ungerecht behandelt, ja, aber Gott. Ich habe gedacht, vielleicht befindest du dich heute in einer ähnlichen Situation. Vielleicht bist du in der Arbeit ungerecht behandelt worden, wurdest bei einer Beförderung übergangen, vielleicht bist du unterbezahlt, vielleicht hast du jemandem vertraut, der dich finanziell über den Tisch gezogen hat. Du hast viel Geld verloren. Aber vielleicht liegt das etwas zurück in deiner Vergangenheit. Aber es macht immer noch Bauchweh. Weil der Schmerz ist immer noch da. Und ich muss sagen, die Situation von Jakob, die sähe eigentlich düster aus, wenn es eben nicht diese Aber-Gott-Worte oder Aussage gab. Jakob bekennt, aber Gott hat nicht zugelassen, dass er, mein Onkel, mir Schaden zufügt. Und Gott hat Jakob aufblühen lassen, auch wenn die menschliche Situation komplett dagegen sprach. Er ihn eben versucht hat zu betrügen oder ihn wirklich betrogen hat, nicht nur versucht. Jetzt, es tönt so alles wie ein Happy End, oder? So wunderbar. Ich möchte aber zwei wichtige Dinge besonders darauf hinweisen. Erstens, der erste Gedanke, der mir kam, Jakob erlebte diese Betrügereien und diese Demütigungen über Jahre hinweg. Und Gott brachte ihn an den Ort des Segens durch einen Prozess hindurch, der sich über mehrere Jahre erstreckte. Wenn wir in der Bibel, besonders im Neuen Testament, lesen die Geschichte von Jesus Christus, da lesen wir ja immer wieder, oh, Gott hat, oder Jesus hat gerade eingegriffen. Und wir freuen uns darüber. Wir beten ja auch dafür, oder? Jesus Christus, bitte jetzt gleich, morgen oder heute noch, muss das und das erbitten. Aber wie oft wirkt Gott durch einen Prozess? Und wir müssen bereit sein, dran zu bleiben. Und diesen Prozess, obwohl er auch leidvoll sein kann, zulassen. Wir sehen das bei Josef. Wir sehen nur den Schluss, das Aber Gott. Aber über Jahre hinweg war er im Gefängnis. Das war nicht einfach zwei Nächte im Untersuchungsgefängnis. Jahrelang. Wir sehen das auch bei Jakob. Jahrelang wurde er über den Tisch gezogen. Und die zweite Sache, die wir im Zusammenhang mit dieser Aber-Gott-Erfahrung von Jakob sehen, finden wir im gleichen Kapitel, Kapitel 31, als Gott zu Jakob sagte, ich bin der Gott, der dir in Bethel erschienen ist. Du hast dort den Gedenkstein mit Öl begossen und mir ein Gelübde abgelegt. Verlass jetzt dieses Land und kehr in deine Heimat zurück. Gott bezieht sich ausdrücklich auf ein Gelübde, das Jakob ihm gegeben hat. Und wenn ihr das noch mal alles durchlesen möchtet, drei Kapitel vorher, im Kapitel 28, lesen wir, dass Jakob seine Familie im Streit verlassen hatte und sein einziger Besitz war ein Stab und einen Sack mit gewissen Esswaren darin. Nichts, er hatte gar nichts. Und auf seiner einsamen Wanderschaft hatte er eines Nachts einen Traum. Und als er erwachte, dann nahm er eben einen Stein, goss ein wenig Öl darüber und legte ein Gelübde ab. Gott, ich habe oben nochmals, was Gott gesagt hat, Gott, wenn du mir beistehst, gebe ich dir ein Zehntel von allem, was du mir gibst. Er gelobte Gott, den Zehnten zu geben. Gott mit seinem Einkommen zu ehren. Jakob hatte das nicht nur getan, als es aufwärts ging, als er schon seine Millionen hatte. Nein, er auch in den schweren Zeiten, als es aussah, als Gott ihn vergessen hätte. Er ehrte Gott und zeigte damit in seinem Leben, Gott ist an erster Stelle. Ich gebe ihm mein Erstes und mein Bestes. Und das hat mit seiner Aber-Gott-Erfahrung zu tun. Darum möchte ich heute gar nicht mehr ganz fest auf dieses Gelübde hinweisen oder überbewerten. Aber wie gesagt, es hängt zusammen mit der Aber-Gott-Erfahrung zusammen. Jakob bekennt, ich bin auf Gott angewiesen, aber ich kann nicht über ihn verfügen. Und ich bin so tief überzeugt von meinem Leben, von Leben, die ich gesehen habe, Biografien, in die ich geschaut habe. Wenn wir, du und ich, bereit sind, dran zu bleiben und Gott mit dem zu ehren, was wir, was du und ich haben, mit wenig oder viel, dann können wir am Ende mit Jakob sagen, ich wurde misshandelt, ich wurde irregeführt, ich hatte keine Gunst, die anderen hatte, aber Gott war da. Gott war treu. Jetzt haben wir zwei Männer aus dem Alten Testament gesehen, die bezeugt haben, aber Gott. Ich möchte noch kurz zwei Bibelverse hinweisen aus dem Neuen Testament, wo dieses aber Gott ebenfalls zum Vorschein kommt. Das ist im Epheserbrief im Kapitel 2. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn ausgeliefert. Es geht weiter, aber Gott ist reich an Erbarmen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben durch Jesus Christus. Die biblische Wahrheit ist, ohne Jesus Christus sind wir tot und verloren in unseren Sünden. Liebe Freunde, das Evangelium von Jesus Christus macht die Menschen nicht einfach ein bisschen besser. Jesus erweckt Tote vom Leben. Wegen der Sünde sind wir von Gott abgeschnitten worden. Die Sünde, oder die Bibel nennt das den geistigen Tod. Wir haben das hier auch gelesen. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aber Gott sei Dank, er hat uns dort nicht gelassen. In seiner großen Barmherzigkeit, in seinem Erbarmen und aus Liebe sandte er Jesus, seinen Sohn, der ein sinnloses Leben führte und uns gezeigt hat, wie Gott ist. Nicht weit weg, unnahbar. Und so von Zeit zu Zeit kommt er zu schauen, wie das da unten geht. sondern ein liebender Vater, der sich um kümmert. In Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus wurde von neidischen Händen gepackt, einem Scheinprozess unterworfen, ohne Gnade geschlagen und ans Kreuz genagelt. Dort am Kreuz legte Gott die Strafe für unsere Sünde auf seinen eigenen Sohn und Jesus nahm bereitwillig unseren Platz ein und starb für uns, für dich, für mich. Er starb für dich. Das ist das größte Aber Gott von allen. Jetzt können wir leben. Jetzt können wir in dieser Beziehung mit unserem Schöpfer erleben. Weil das ist ja das, was unser Herz, nachdem unser Herz schreit. Du wirst deine Leere nie mit etwas anderem füllen, niemals mit etwas anderem füllen können. Du wurdest geschaffen, um mit Gott zu leben, ihm nachzufolgen, mit ihm zu reden, und zwar in seiner unendlichen Liebe. Das hat auch Paulus im Römerbrief geschrieben. Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Aber Gott, das ist mehr als nur ein Glaubenssatz. Das ist eine Person. Jesus Christus. Und damit möchte Gott uns erreichen, um uns vom Tod ins Leben zu führen und damit wir als lebendig gemachte Menschen, als freigemachte Frau und freigemachter Mann das göttliche Ziel dürfen und können wir erreichen in der Ewigkeit. Wir müssen es nicht aus den Augen verlieren, sondern dürfen es erreichen. Dieses Aber Gott soll uns erinnern und ich habe mich gefragt, wie sieht das jetzt praktisch aus? Und vielleicht könnt ihr mir dazu helfen. Wie sieht das jetzt konkret aus? Ich habe mal versucht, unter A aufschauen oder aufblicken oder aufsehen. Was würdet ihr bei B einfügen? Beten, ja. Beten beim E. Vielleicht schon ein wenig schwieriger. Ich habe empfangen oder erhalten oder erben. Und er. Ruhen. Danke, Silvia. Ja, ruhen. Oder rasten oder reagieren. Wir dürfen auch solche Aber-Gott-Momente erleben. Gott und in seinem und im wunderbaren Namen Jesu lade ich dich dazu ein. Wir dürfen aufschauen. Wegschauen, vielleicht auch von Umständen. Aufschauen zu Jesus Christus. Wir dürfen zu diesem Jesus Christus beten. Ihm unser Herz, unsere Gedanken, unser Versagen, unsere Sehnsüchte, unsere Frustration, unser Leid, auch die Ungerechtigkeit teilen und sagen und ihm bringen. Und dann dürfen wir bei ihm auch Mut empfangen oder erhalten. Geborgenheit, wie auch der See, wie wir es gesungen haben, wie stark auch der See und die Wellen da auf uns kommen, wie stürmisch auch unser Leben ist. Und das gibt unserer Seele, unserem Leben Ruhe. Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und daraus dürfen und sind wir auch fähig zu reagieren, zu hoffen, weiterzugeben, zu glauben, zu ermutigen. Ich wünsche uns allen solche Aber-Gott-Momente. Und vielleicht ist heute jemand da, der das auch ausdrücken will. Und ein Lied, das wir jetzt singen, kann uns dazu helfen, wo wir weil wir sprechen nicht einfach, ja, es könnte einmal kommen, sondern jetzt in dieser Stunde. Jetzt spricht Jesus Christus zu mir. Jetzt ist die Gnade da.